Das heutige Thema ist das Geschehen in der Anwesenheit des Herrn. Den Text dazu lesen wir im 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Wir wollen euch aber nicht unwissend lassen, Brüder, betreffs der Entschlaffenen, auf dass ihr nicht betrübt seid, so wie auch die übrigen, die keine Erwartung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus starb und auferstand, so wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen zusammen mit ihm führen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben, hinein in die Anwesenheit des Herrn, den Entschlafenen gewiss nicht zuvorkommen werden, da er, der Herr, im Befehlsruf, in der Stimme eines Anfangsengels und in der Posaune Gottes vom Himmel herabsteigen wird und die Gestorbenen in Christus werden voraus auferstehen. Darauf werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich zusammen mit ihnen in Wolken entrückt werden, hinein in Begegnung des Herrn, in die Luft. Und so werden wir alle Zeit zusammen mit dem Herrn sein. So denn sprecht einander zu mit diesen Worten.
Gut, danke schön. Ja, die endzeitliche Entwicklung, in der wir uns im Moment befinden, scheint ja mit Riesenschritten auf das biblische Ziel zuzulaufen. Und die Glaubenden aller Zeiten, auch wir heute, können also mit den Worten des Apostels Paulus, also Römer 3, Vers 11, 13, Vers 11, durchaus sagen, nun ist unsere Rettung näher als damals, als wir gläubig wurden. Das gilt ja zu allen Zeiten und ist ein gewisser Zuspruch auch oder ein gewisser Trost, dass wir sagen können, das meiste haben wir hinter uns, gell? Egal wie das ausgeht. Und deswegen ist das auch ein Thema, wir haben es eben gehört in dem Text, was Paulus aufgreift und was auch die Glaubenden, seit es geschrieben worden ist, immer wieder bewegt, interessiert. Und die Frage ist immer, was geschieht mit uns beim Sterben? Und früher war das im Hauskreis manchmal so, dass wenn das etwas schleppend war, da brauchte nur einer das Thema ankratzen und schon war der Abend gerettet, weil das jeden interessiert hat. Gell? Gut, und in wenigen Sätzen hat der Paulus hier geschildert, worum es geht. Und wir wollen uns das wie immer in aller Ruhe angucken, im Einzelnen. Denn wichtig ist hier, dass der erhöhte Herr, der erhöhte Christus, wie Paulus sagt, nicht will, dass wir unwissend sind über diese Dinge. Deswegen hat er dem Apostel Paulus ja diese Dinge sozusagen eröffnet, dass er sie aufschreiben konnte. Und das wirst du ja schon aus den ersten Worten. Wir wollen nicht, dass ihr unwissend seid oder wir euch nicht unwissend lassen, betreffs der Entschlafenen. Und auf dass ihr nicht betrübt seid, so wie auch die übrigen. Es gibt also einen Unterschied. Es gibt Menschen, die glauben, was da steht und haben eine Erwartung. Und dann gibt es die übrigen, die sind betrübt, weil sie wissen nicht, wie es mit ihrem Leben weitergeht. Und das ist ja nicht so einfach, wenn du keine Erwartung hast oder dir die Grundlage fehlt für deine Lebenserwartung. Das macht depressiv und davon gibt es ja genug Leute, die heute mit dem gesamten Weltlauf nicht so recht zurechtkommen, weil ihnen eben die Erwartung fehlt, die die Glaubenden haben dürfen. Übrigens den Spruch, ich will nicht, dass ihr unwissend seid, das macht Paulus 6-mal in seinen Briefen und immer an ganz entscheidenden Stellen. Das ist aber heute nicht mein Thema. Wir können ja mal daheim nachgucken. So, Petrus hat das ähnlich ausgedrückt, in 1. Petrus 2, Vers 15. Da sagt er uns, dass es der Wille Gottes ist für uns als Gutes Tuende, die Unwissenheit der unbesonnenen Menschen zum Schweigen zu bringen. Was er hier macht, ist, dass er die Unwissenheit mit Unbesonnenheit in Verbindung bringt. Das heißt also, jemand, der nicht bereit ist, sich mit heilsgeschichtlichen Gedanken zu beschäftigen, müsste hier nach den beiden Hinweisen als unbesonnen bezeichnet werden. Auch Paulus warnte vor der Unbesonnenheit in Epheser 5, Vers 17, weil da sagt er, werdet nicht Unbesonnene, sondern, das ist jetzt ganz wichtig, versteht, was der Wille des Herrn ist. Also der Besonnene versteht, was der Wille des Herrn ist, und der Unbesonnene offensichtlich nicht. Also wir glauben, was geschrieben steht. Wir gehören nicht zu denen, die betrübt sind. Wir haben eine Erwartung. Und der Vorteil ist, jetzt sind wir auch nicht betrübt, gell? Aufgrund der Weltentwicklung. Ja, wir schimpfen gelegentlich, gell? Und es gefällt uns auch nicht, aber die Erwartung hilft uns, über diese Dinge hinwegzusehen und uns auf das Wichtige zu konzentrieren, nämlich das Wort unseres Gottes. Und wir wissen und wir glauben zum Beispiel, was in Römer 5, Vers 18 steht. Da hat Paulus geschrieben, wie es durch einen Menschen zur Übertretung kam, hinein in alle Menschen. Und zur Verurteilung, so kam es auch durch ein rechtgemäßes hinein in alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Glauben wir das? Klar, gell? Sonst wären wir heute nicht hier. Also durch Adam sterben alle und durch Christus leben alle. Das hat er auch in 1. Korinther 15 ja deutlich gesagt, im Vers 22, was ich eben erwähnt habe. Gell? So wie in Adam alle sterben, werden in Christus alle leben. Und wenn du das glauben kannst und wenn dir der Glaube geschenkt worden ist, dann ja, bist du nicht mehr in geistlichen Krämpfen oder unbesonnen oder wie auch immer, weil wir haben dann nicht den Druck, also ein Evangelist müsste ja dann den Druck im Rücken haben, ich muss jetzt alle Leute bekehren nach Möglichkeit, sonst sind sie ja verloren. Den Druck haben wir nicht. Jetzt wird uns natürlich unterstellt, wir evangelisieren nicht, weil eh alle gerettet werden. Das stimmt nicht. Es gibt viele Evangelisten, auch unter denen, die glauben, dass alle gerettet werden. Außerdem ist nicht jeder ein Evangelist. Lesen wir Epheser 2. Da gibt es unterschiedliche Aufgaben. Oder in 1. Korinther 12 und 14 die verschiedenen Gnadengaben. Wir verkünden das Wort an den Stellen, wo es uns geschenkt ist und wo man eine Möglichkeit sieht, auch das, was wir glauben und was das Wort sagt, unter die Leute zu bringen. Und die Evangelisten oder die Leute, die glauben, dass nicht alle ins Leben kommen durch Christus, die müssen ja Tag und Nacht ihre Leute suchen und rundherum laufen, gell? Und so lange behämmern, bis sie endlich glauben, dass das stimmt. Aber das machen die offensichtlich auch nicht, gell? Ich habe noch niemanden gesehen, der das machen würde. Also uns zu unterstellen, dass uns das egal ist, ist schon mal falsch. Das stimmt einfach nicht. Und die anderen tun zu wenig für ihre Überzeugung. Wenn sie glauben, dass die meisten verloren sind, hätten sie viel, viel Arbeit, gell? Aber ich kann davon nichts erkennen. Zumindest bei den meisten nicht. So, und deswegen Vers 4 unseres Textes sagt ja Paulus hier, denn wenn wir glauben, dass Jesus starb und auferstand, so wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen zusammen mit ihm führen. Jesus starb und auferstand, das ist eine Tatsache. Ich glaube nicht, dass wir da hier drüber diskutieren müssen. Gell? In unserem Kreis ist das unnötig. Das glauben wir alle. Viel wichtiger ist aber hier die Aussage im Vers 14 unseres Textes, dass die durch ihn Entschlafenen er mit sich führt. Er führt durch ihn Entschlafene mit sich. Aufgrund von unterschiedlichen Übersetzungen, unterschiedlichen theologischen Ausrichtungen, verschiedenen also Quellen, wo die Leute herkommen, gibt es jetzt zwei grundlegende Ansichten darüber. Die eine Ansicht, die ich auch vertrete und die ich euch jetzt ausführlich darlegen will, ist, dass bei der Entrückung es um drei Gruppen geht und nicht nur um zwei. Bei den meisten Auslegern und auch bei den meisten, die sich ein wenig damit beschäftigen, gibt es immer nur zwei Gruppen. Wir werden jetzt anhand von Bibeltexten das klären können, ob das so oder so ist. Und dann kannst du dir selber dein Bild machen. Ich mache jetzt eine kleine Übersicht und anschließend gucken wir uns das im Einzelnen an. Und das kommt auch dann im Laufe des Textes nochmal, sodass wir am Ende, wenn wir ganz fertig sind, teile ich euch noch was aus, dann können wir uns das nochmal in Ruhe angucken. Das wird jetzt nur irritieren. Also, bei der Entrückung gibt es nach meiner Sicht der Dinge und nach Sicht des Wortes Gottes drei Gruppen. Wer ist das? In aller Kürze, die erste Gruppe, wie wir eben gelesen haben, sind die auf Veranlassung Jesu er zu sich genommen hat, die er bei der Entrückung mitbringt, die er mit sich führt. Also die durch, Vers 14, die durch Jesus Entschlafenen führt er mit sich. Dann gibt es in Vers 16 die Gestorbenen in Christus, die voraus auferstehen müssen. Und die dritte Gruppe, Vers 15 und Vers 17, sind die Lebenden hinein in die Anwesenheit des Herrn. Also haben wir drei verschiedene Gruppen, die bei der Entrückung dabei sind. Es gibt noch eine vierte, die danach kommt, über die reden wir später. Jetzt zu den einzelnen Schriftbeweisen für diese drei Gruppen. Die erste im Vers 14, wie schon erwähnt, die er mit sich führt, das sind solche, über die der Tod keine Macht mehr hat. Jesus hat mal mit der Martha gesprochen, bevor er Lazarus auferweckt hat. Und in Johannes 11, in den Versen 25 und 26, finden wir seine Rede. Er hat hier eine ganz klare Unterscheidung gemacht zwischen zwei verschiedenen Gruppen, wenn es um die Auferstehung geht. Ich lese mal, was da steht. Johannes 11, 25, 26 sagt Jesus zu Martha: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Der, der an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, stirbt keinesfalls. Das kann man eigentlich verstehen, gell? Aber es wird noch interessanter, wenn wir das Wort sterben mal ganz wörtlich nehmen. Griechisch heißt es ja abutinesco, abu heißt weg. Und das zweite Wort hat die Wurzel des Todes in sich, thanatos im Griechischen. Oder also da heißt das Wort sterben hier, heißt wörtlich weggehen in den Tod. Und jetzt hat auch Jesus hier zwei Möglichkeiten genannt. Er unterscheidet bei der Martha diese zwei Möglichkeiten. Das heißt, die einen leben, wenn sie weggehen in den Tod, und die anderen gehen gar nicht weg in den Tod. Wenn ich den Vers so lese, das Sterben als weggehen in den Tod, dann klingt das so, pass auf. Der, der an mich glaubt, wird leben, auch wenn er weggeht in den Tod. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, geht keinesfalls weg in den Tod. Also gibt es doch Gläubige, die in die Aufenthaltsräume der Gestorbenen gehen. Und es gibt welche, die gehen nach oben gleich zu Christus hin. Und ich muss ja da immer hier an unsere konkordanten Brüder denken, die eben bis zur Entrückung schlafen wollen, gell? Und das soll ihnen doch niemand wegnehmen. Natürlich kriege ich von beiden Seiten Schläge, weil ich glaube, dass es beides gibt. Gell? Die einen sagen, es gibt nur das, und die anderen sagen, es gibt nur das. Davon halte ich nichts. Wir gucken uns das weiter in Ruhe an und ich hoffe, dass das Wort uns das deutlich zeigt. Das heißt, die, die keinesfalls weggehen in den Tod, sind die, die er mitbringt bei der Entrückung. Haben wir doch gehört, gell? Er war in Paulus im Vers 14. Die durch ihn Entschlafenen bringt er mit sich, führt er zusammen mit sich. Also wenn er da kommt, bringt er welche mit. Und das sind genau die, von denen Jesus redet, dass sie keinesfalls weggehen in den Tod. Und dieser ersten Gruppe gehören offensichtlich auch die, die nach seiner Erweckung auferstanden sind. In Matthäus Kapitel 27 haben wir den Hinweis, dass die Heiligen auferstanden sind nach seiner Erweckung. Die Gedächtnisgrüfte sind aufgegangen, die Heiligen kamen heraus und wurden von vielen in der Stadt gesehen. Das heißt also, diese auferstandenen Heiligen nach seiner Erweckung wären die ersten, die zu dieser Gruppe gehören, die er mitbringt, weil die sind mit seiner Himmelfahrt mitgegangen in der Wolke von Zeugen. Und im Epheser 4, Vers 8 erwähnt ja Paulus diesen Vorgang auch. Er zitiert da aus Psalm 68, wenn er sagt, der Hinaufgestiegene, nämlich Jesus bei seiner Himmelfahrt, in die Höhe, der nahm Gefangenschaft gefangen und gab den Menschen Gaben. Wenn man Gefangenschaft gefangen nimmt, dann heißt das Freiheit. Gell? Das ist ja wie Minus mal Minus gibt Plus. Gell? Und das ist ein Hinweis darauf, dass also hier die Gefangenen aus den Aufenthaltsräumen der Gestorbenen herausgekommen sind. Und auch Paulus hat das ja für sich erwartet. Er spricht da von der Hinauflösung. In Philipper 1, 23, da sagt er ja, ich habe die Begierde zum Hinauflösen und samt Christus zu sein, denn wie viel mehr ist das besser? Er hat woanders auch gesagt, wegen euch bleibe ich noch hier. Gell? Ich wäre lieber bei Christus, aber wegen euch bleibe ich hier. Denke ich manchmal, so geht es mir auch. Gell? Wenn ich jetzt weg wäre, wäre auch nicht so toll, gell? Für einen Hauskreis oder so. Aber der Herr regelt das, das ist nicht unsere Aufgabe, gell? So, jetzt haben wir die erste Gruppe, haben wir jetzt nur kurz erörtert. Wie ist das mit der zweiten Gruppe? Da heißt es gibt Gestorbene in Christus im Vers 16. Und die sozusagen geglaubt haben und weggegangen sind in den Tod und dort leben, hat ja Jesus nochmal da gesagt. In Epheser 5, Vers 14 haben wir einen Hinweis, wo Paulus erklärt, alles, was offenbart wird, ist Licht. Darum sagt er, erwache, der du schläfst, und stehe auf aus den Gestorbenen, und der Christus wird dir auferscheinen. Das heißt, es könnten von diesen Gestorbenen auch geistig Gestorbene sein. Das will ich nicht ausschließen, weil er hier das Sterben mit dem geistlichen Schlaf verbindet und das quasi zu lebenden Leuten sagt. Also da laufen ja welche über diese Erde, zu denen er sagt, erwache, der du schläfst, gell? Und steh auf aus den Gestorbenen, also geistlich Gestorbene sind das. Und das heißt, die in Christus Gestorbenen könnten auch vergleichbar sein mit den fünf Jungfrauen in Matthäus 25, die zuletzt die bis Mitternacht geschlafen hatten und dann hatten sie auch noch Öl in den Lampen, das heißt, sie hatten noch Geist. Und um Mitternacht, als der Bräutigam kam, sind sie mit in die Hochzeitsfeierlichkeiten hineingekommen. Das könnten auch solche eine Darstellung für die geistig Schlafenden sein. Wir haben noch ein interessantes heilsgeschichtlich denkendes Ereignis in Apostelgeschichte 16, wo davon berichtet wird, dass Paulus im Gefängnis ist mit Silas. Und da heißt es in Apostelgeschichte 16, ab Vers 25, was da passiert ist. Gegen Mitternacht, schreibt hier der Lukas in Apostelgeschichte, gegen Mitternacht lob sangen Paulus und Silas betend Gott. Die Gebundenen aber hörten ihnen aufmerksam zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Fundamente des Gefängnisses erschüttert wurden. Unmittelbar danach aber wurden alle Türen geöffnet und alle Fesseln wurden gelöst. Das ist ein klassisches Bild auf die Auferstehung, Gefängnis, Aufenthaltsraum Gestorbener, Mitternacht, Auferstehungszeit. Gell? Das finden wir hier wieder. Also die Glaubenden, Gestorbenen können also buchstäblich Gestorbene sein, die in den Aufenthaltsräumen der Gestorbenen warten bis zur Entrückung. Genau, auch geistlich Gestorbene sein, die in dieser Zeit, wenn die Entrückung ist, in der Anwesenheit des Herrn, dann wach werden und endlich merken, worum es geht. Gell? Ja, also denkbar. Die dritte Gruppe, das sind ja hier nach unserem Text, der Vers 15, der Vers 17, sind Glaubende, die bis Mitternacht noch auf dieser Erde leben. Das heißt, bis zur Entrückungszeit, bis seiner Anwesenheit. Wenn also die Entrückung stattfindet, während wir noch im Fleischesleib auf dieser Erde sind, während wir diese dritte Gruppe, die Lebenden, die dann, wie du vorhin schon gelesen hast, aus 15, 51 und 52 verwandelt oder verändert werden in einem Nu, in einem Augenblick. Und die Vollendung dieser drei Gruppen, also das Zusammenfügen dieser drei Gruppen, findet ja, wie wir noch lesen werden, auch in den anderen Versen, mit dem Herrn in Wolken statt, also im Lufthimmel. Und von daher ist niemand vor jemand anders beim Herrn, das heißt, außer die er schon mitbringt, weil Jesus auch sagt, wir sollen keine Angst haben, oder die Entschlafenen sollen keine Angst haben, dass die Lebenden ihnen zuvorkommen. Also die Lebenden, die auferstehen, dann gemeinsam in Wolken dem Herrn in die Luft entgegengerückt. Also noch einmal eine ganz kurze Überblick. Es gibt drei Gruppen, nämlich die durch Jesus Entschlafenen, die er mitbringt, Vers 14. Dann die in Christus Gestorbenen, die noch da sind, aber auferstehen müssen, die voraus auferstehen müssen. Und es gibt Lebende, das heißt, die im Fleischesleib leben, die dann verwandelt werden müssen. Dazu später noch das eine oder andere mehr. Jetzt die zweite Sichtweise. Es gibt nur zwei Gruppen, sagen ja die meisten eigentlich, zumindest was mein Eindruck ist. Das heißt, die, die Entschlafenen, die durch Christus Entschlafenen und die in Christus Gestorbenen, Vers 14, Vers 16, wäre eine Gruppe. Da möchte ich zu bedenken geben, wenn es nur eine Gruppe gibt, dann sind das entweder Entschlafene, die Christus mitbringt, die durch Jesus entschlafen, die er mitbringt, oder es sind alle welche, die auferstehen müssen. Da frage ich mich nur, warum hier im Thessalonischer Brief im Kapitel, in unserem Text steht, im Vers 14, dass er welche mit sich führt und dass auch welche auferstehen müssen. Das heißt, das mit sich führen und das Auferstehen sind zwei völlig verschiedene Vorgänge. Wenn das eine Gruppe wäre, müsste er entweder alle mitbringen oder es müssen alle auferstehen. Das passt nicht zum Text und auch nicht zu dem, was Jesus der Martha gesagt hat. Ist euch das so? Wir gucken uns das am Ende nochmal grafisch an, gell? Damit man das besser verstehen kann. So, wir machen erstmal hier weiter in unserem Text, weil die kommen ja jetzt alle nochmal, die Stellen, und dann kannst du rekapitulieren über die Übersicht, die wir eben hatten, und das vielleicht auch besser zuordnen. Jetzt folgt ein Wort des Herrn im Vers 15, da sagt Paulus, denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben, hinein in die Anwesenheit des Herrn, den Entschlafenen gewiss nicht zuvorkommen werden. Also das Wort des Herrn könnte man hier als Verbalinspiration bezeichnen oder direkte Rede. Paulus hat ja öfter das bezeugt, dass er eine direkte Information vom erhöhten Herrn bekommen hat. Und wäre also auch hier es übereinzuordnen. Das heißt, die Lebenden, um die es hier geht, die wir ja schon im Vers gesagt bekommen haben, die Lebenden, um die es da geht, das sind noch die, die Paulus, wie er in 2. Korinther 5 sagt, noch in ihrem Zelt, in ihrem Zelthaus sind, so beschreibt er. Wenn wir in 2. Korinther 5 haben wir ja die Verse 1 und 2, die drei Leiblichkeiten. Und das Zelt, das leibliche Zelt sozusagen, nennt er ja den leiblichen Lauf, den Leib, in dem wir hier auf über diese Erde laufen. Und deswegen, mit diesem Leib kannst du ja nicht in die Herrlichkeit kommen, mit diesem Leib kannst du nicht in den Himmel kommen. Deswegen werden sie hier, wie wir auch schon erwähnt haben, in 1. Korinther 15, dass Paulus sagt, verwandelt oder verändert. Da steht ja Alasso, also verändern. Das heißt, wir bekommen in einem Nu, in einem Augenblick, wie er schreibt, wenn wir die Lebenden sind, einen Geistleib. Und diesen zweiten Leib, der finden wir ja auch noch in 2. Korinther 5 im Vers 1 mit beschrieben. Ein Art Zwischenleib, der eben noch nicht die letzte Herrlichkeit ist. Und dass das eine gefährliche Zeit ist, in der die Lebenden hier auf dieser Erde sind, bevor die Entrückung stattfindet oder während der Zeit der Entrückung, das wird deutlich in 1. Thessalonicher 5, 23, weil Paulus dort sagt, er wünscht uns, dass wir nach Geist, Seele und Leib in der Anwesenheit des Herrn bewahrt werden. Also in der Anwesenheit, wenn er im Lufthimmel ist, scheint das hier eine schwierige Zeit zu sein. Wir merken das auch noch, wenn es um die Stimme geht, die damit erschallt. Also das Zusammentreffen der drei Gruppen findet im Lufthimmel statt. Und das ist ein Vorgang, den niemand sieht. Außer, dass da ein paar Leute fehlen auf der Erde. Gell? Ich hatte da vor Jahren schon mal darüber gesprochen. Und da habe ich dann gesagt, da fehlen Leute. Das wird auffallen. Gell? Da hat mir ein Bruder mal geschrieben, da habe ich richtig gelacht, wo du das gesagt hast. Das wird auffallen, gell? weil Leute fehlen. Gell? Gut, und die nächste Anwesenheit des Herrn danach, das sehen ihn alle, gell? Enthüllung 1, Vers 7, jedes Auge wird ihn sehen, Sahaja 14, also am Ölberg, sie sehen, in wen sie gestorben haben. Aber wenn die Entrückung stattfindet, das sieht niemand. Das heißt, da werden die Leute nur von der Erde weggenommen. Aber den Vorgang selber kann sonst niemand beobachten. Der findet im Lufthimmel statt. So, im Vers 15 ist noch wichtig, dass wir wissen, dass die Lebenden den Gestorbenen nicht zuvorkommen, wie Paulus hier sagt. sondern da gibt es ein ganz bestimmtes griechischen Begriff hier. Sie werden gleichzeitig zusammen ihm zugeführt. Gleichzeitig zusammen steht da. Und deswegen brauchen die Gestorbenen, die ja auch leben, gell, keine Sorge haben, dass sie was verpassen. So, im Vers 16 geht es jetzt weiter. Wir haben gelesen, Vers 15, von Lebenden, die den Gestorbenen nicht zuvorkommen. Und dann sagt er im Vers 16, da er, nämlich der Herr, im Befehlsruf, in der Stimme eines Anfangsengels und in der Posaune Gottes vom Himmel herabsteigen wird und die Gestorbenen in Christus werden voraus auferstehen. Warum kommt ihr nicht vorher? Weil es zusammen geschieht, haben wir schon erklärt. Ja, es steht was von der Stimme eines Anfangsengels. Das heißt, die Anfangsengel, griechisch Archangelos, Luther sagt Erzengel, das sind hochrangige Engel, also die ersten, die es gegeben hat. Deswegen heißt es auch Anfangsengel. Und selbst auch der Satan ist einer davon. Und er ist sogar der Anfangsengel dieser Luft, gell, des Geistes, dieser Luft, wie Paulus das ausdrückt. Der Text kommt irgendwo noch. Ja, Epheser 2, Vers 2, ich sehe ihn schon. Gut, also nach Stimme des Anfangsengels, das heißt, weil die Zusammenführung der Leibesglieder des Christus bei der Entrückung findet im Lufthimmel statt. Und das ist der Herrschaftsbereich Satans, gell? Mitten im Feindesgebiet ist diese Zusammenführung der Leibesglieder. Und deswegen könnte man hier diese Stimme, die laute Stimme, der Befehlsruf, die Stimme des Anfangsengels, eine Art Schutzmacht sehen. Weil auch bei anderen Gelegenheiten, wenn es um wichtige Dinge ging, laute Stimmen zu hören waren. Ein Beispiel will ich noch nennen, das ist ja gegen Ende dieses Äons, in Enthüllung 14, wenn der Menschensohn die Ernte macht, nämlich die Ernte am Weinstock und die Getreideernte, zusammen mit den Engeln, die da genannt werden, da gibt es große Stimmen. Ja, große Stimmen sind dabei. Also die großen Stimmen oder Posaunen begleiten immer wichtige Ereignisse. Und die Posaune, von der hier im Vers 16 die Rede ist, sollen wir jetzt nicht verwechseln mit der siebenten Posaune, in der Enthüllung, die ja erst bei der Vollendung des Leibes des Christus posaunt. Die siebente Posaune bläst erst 3,5 Jahre nach der Entrückung, von der Paulus hier in 1. Thessalonicher 4 redet. Weil der Leib des Christus als Geheimnis Gottes, wie es Paulus nennt, in Kolosser 2, Vers 2, und wie die Enthüllung in Kapitel 11, Vers 15 sagt, das Geheimnis Gottes ist vollendet bei der siebenten Posaune. Das ist Christus in Haupt und Gliedern, und zwar als Vollständiger. Bei der Entrückung um Mitternacht sind noch nicht alle Leibesglieder dabei. Weil in Enthüllung 12 lernen wir, dass noch der männliche Sohn, eigentlich steht dort nur der männliche, noch zum Thron entrückt wird. Der gehört nämlich auch noch dazu, zum Leib des Christus. Und dann haben wir noch im Kapitel 11 die zwei Zeugen, Mose und Elia, die auch in Wolken dem Himmel hinaufsteigen. Und die fehlen noch für die Vollendung des Christusleibes. Und deswegen ist der Christusleib in seiner Gänze erst bei der siebten Posaune fertig, nach der Entrückung um Mitternacht. Und von daher wissen wir auch, warum wir in dieser Zeit noch nicht den Vollendungsleib haben, sondern nur den Art Zwischenleib, wie er in 1. Korinther, in 2. Korinther 5 beschrieben wird, in den ersten beiden Versen. Da haben wir dieses Zelthaus, dann haben wir das Oikodome, das ist der Zwischenleib, und als dritter dann Eukaterion nach dem griechischen Grundtext, der dann der letzte Leib ist, der uns da noch übrig bleibt. So, und jetzt die letzte Posaune, nochmal, die Verse haben wir vorhin schon mal gehört in der Einleitung, die letzte Posaune, von der redet ja Paulus hier in 1. Korinther 15, 51 und 52, was man hier zuordnen könnte. Er sagt, siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verändert werden. Im Nu, im Augenblick, und jetzt kommt das bei der letzten Posaune. Denn sie wird posaunen und die Gestorbenen werden als Unverderbliche erweckt werden und wir werden verändert werden. dasselbe Vorgang im Grunde, dass man sagen kann, dass die, die dabei auferstehen, das sind die, von denen Paulus im 1. Thessalonicher 4 sagt, das sind die in Christus Gestorbenen. Also die Gestorbenen werden erweckt, die Lebenden werden verwandelt. Das ist im Grunde dasselbe Hinweis, nur in dem Brief an die Korinther. Dass die bis zur Entrückung sozusagen im Ruhezustand sind, könnte man, wie schon erwähnt, auch mit den 5 Jungfrauen vergleichen, die bis Mitternacht geschlafen haben und dann, weil sie noch Geist hatten, mitgehen konnten. Es gibt noch ein Beispiel, was die Mitternacht betrifft. Paulus hat ja mal auch in einem Haus gepredigt und bis Mitternacht verzogen. Und Apostelgeschichte 20 wird uns das geschildert. Und ein junger Mann saß da am Fensterbrett, er hieß Odysseus. Und weil Paulus so lange geredet hat, ist er eingeschlafen und dann aus dem Fenster gefallen. Und da heißt es, dass Paulus den um Mitternacht wieder erweckt hat, weil er, wie gesagt, aus dem Fenster gefallen war. Das ist zu der Gefängnisgeschichte, die wir vorhin hatten, noch mal eine Ergänzung, weil ja auch hier Mitternacht mit Auferstehung sozusagen gleichgesetzt wird. Es ist eine Auferstehungszeit. So, Vers 17. Wenn wir wissen, dass die Gestorbenen in Christus vorher voraus auferstehen, hat er gesagt. Und jetzt im Vers 17, darauf werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich zusammen mit ihnen in Wolken entrückt werden, hinein in Begegnung des Herrn in die Luft. Und so werden wir alle Zeit zusammen sein. Zugleich zusammen. Also keiner ist vorher dort, wenn es um die Auferstandenen geht und die Lebenden. Da muss sich niemand drum Gedanken machen. Und deswegen, ich möchte nochmal, bevor wir den Rest hier machen, in aller Kürze dieses Gesamtbild nochmal zeichnen. Ich weiß, wenn man das erste Mal hört oder wie auch immer, ist das nicht so einfach. Vor allem, wenn man nur zuhört. Gell? Deswegen machen wir am Ende noch eine grafische Darstellung. Also, woraus besteht jetzt der Christusleib, nach dem, was wir bisher besprochen haben? Der besteht jetzt im Jahr 2023 aus denen, die durch Jesus Entschlafene sind, die bei ihm sind. Er besteht als zweites aus denen, die in Christus Gestorbene sind und in den Aufenthaltsräumen der Gestorbenen schlafen bis zur Entrückung. Drittens, er besteht aus Lebenden, die in der Anwesenheit des Herrn leben. Das heißt, heute sind wir die Lebenden. Falls die Entrückung später ist und wir sind Gestorbene, entweder dahin oder dahin, je nachdem, was du glaubst, dann sind wir nicht die Lebenden mehr. Wir sind nur die Lebenden während des Entrückungsgeschehens. Wenn das heute passieren würde, was eher unwahrscheinlich ist, weil die Zeit noch nicht passt, dann wären wir die Lebenden. So, also er besteht aus den durch ihn Entschlafenen, in Christus Gestorbenen, den Lebenden und dem Männlichen und den 2 Zeugen. Die kommen noch. Das sind die 4 Teile des Leibes des Christus. Mehr ist nicht. Ja. Mach ich doch, gell? So, und jetzt heißt es hier noch, wir werden mit ihnen in Wolken entrückt hinein in Begegnung des Herrn in die Luft. Diese Wolken, von denen ihr die Rede ist, sind keine Wetterwolken. Gell? Das hat nichts mit, wie ist ein schweres Wort, meteorologische Wolken. Gell? Das sind andere. Es gibt für Wolken 2 hauptsächliche Darstellungsformen in der Schrift. Einmal ist die Wolke die Darstellung der Herrlichkeit Gottes oder seiner Gegenwart. Wir haben einmal, ja, im Alten Testament sowieso, die wird gerne Shekinah genannt, die Wolke, das ist aber kein biblisches Wort, die Wolke über der Stiftshütte, dem Zelt der Begegnung, das war eine Darstellung der Herrlichkeit Gottes. Aber im Neuen Testament haben wir das auch, zum Beispiel als Jesus den Jakobus, Petrus und Johannes mit auf einen hohen Berg genommen hat und ist dort sozusagen vor ihnen umgestaltet worden. Da heißt es hier in Lukas 9, 34, als er dies aber sagte, entstand eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, indem sie in die Wolke hineinkamen. Also die Herrlichkeitsdarstellung des Christus auf dem hohen Berg geschah auch in einer Wolke. Die zweite Möglichkeit, was Wolken sind, da haben wir ja diesen klassischen Text in Hebräer 12, Vers 1, wo uns gesagt wird, daher sollten auch wir, da wir eine so gewaltige Wolke von Zeugen um uns haben, alle Hemmnis ablegen, auch die wohllockend umstehende Verfehlung und durchbunden bleiben, das vor uns liegende Ringen laufen. Also es ist eine Ermunterung, wenn wir unseren Ring, unseren Glaubenskampf laufen, wie mit Marathon zu vergleichen. Auf dieser Erde gibt es welche, die uns anfeuern von der Tribüne. Ja. Und um die geht es hier. Das hatte ich ja vor einiger Zeit auch mal in einem der Monatsstunden schon erwähnt. Diese Wolke von Zeugen. Also, und die Zeugenwolke oder die Wolke, wo die Heiligen mit Jesus zusammengeführt wurden, oder die Wolke hier, kann man als solche Zeugenwolken durchaus sehen. Denn die ersten Zeugen, die ich vorhin schon mal erwähnt hatte, aus Matthäus 27, die Heiligen, das sind ja auch in Wolken ihm zugeführt worden oder mit ihm nach seiner Auferweckung. Und bei den zwei Zeugen, die nach der Entrückung dann dazukommen, spielen auch die Wolken wieder eine Rolle. Gell? Die werden in Wolken in den Himmel hinaufgehoben. So, und wenn du das alles so realisieren kannst, da kann man doch nur sagen, es muss ein großartiges Erlebnis sein. Gell? Egal, ob ich jetzt als Lebender verwandelt werde oder ob ich bei meinem Sterben schon ein durch Jesus Entschlafener bin und bei ihm bin. Oder wenn ich zu der Gruppe gehöre, die glaubt, dass er bis zur Entrückung schläft, gell, dann ist es ein glückliches Erwachen, wenn es soweit ist, ist auch in Ordnung. Und Paulus hat das mal erwähnt, wie das funktioniert, weil er schreibt ja hier im Vers 16, der Herr steigt dazu vom Himmel herab. Das heißt, ihr könnt euch erinnern, wir haben ja die Ordnung der Himmel schon besprochen, auch an den Kinoabenden war das ja auch mal ein Thema. Und dass wir erst den Lufthimmel haben, dann als Firmament, dann kommt die Himmel, das sind zwei, und dann der Himmel. Und dann haben wir noch Epheser 4, Vers 10, über allen Himmeln. Das ist dann außerhalb der Schöpfung. Und hier heißt es, der Herr steigt dazu vom Himmel herab. Und den Vers hast du ja in der Einleitung schon mal mit erwähnt, Philipper 3, 20. Da mag sich mancher gewundert haben, was du da gelesen hast, weil das klang sehr seltsam. Muss eine seltsame Übersetzung gewesen sein. Da heißt es hier, denn unser Bürgerrecht fängt unten an in den Himmeln, aus welchen wir auch den Retter erwarten, den Herrn Jesus Christus. Also er steigt herab durch die Himmel hindurch in den Lufthimmel zur Entrückung. Gell? Das ist unter allen Himmeln im Grunde die heilsgeschichtliche Wichtigkeit haben. Und da fängt unser Bürgerrecht eben unten an. Das ist nicht gleich da oben. Da steht wörtlich, es fängt unten an. Gell? Und das kann ich nicht wegmachen. Und wenn ich das in diesem Entrückungsgeschehen hier verbinde, dann macht das auch Sinn. Gell? Warum kommt denn Christus herunter? Er hätte ja oben bleiben können und das irgendwie anders regeln. Gell? Wäre mir schon was eingefallen. Gell? Gut. So, also. Und diese Begegnung hier mit unserem Herrn, dieses großartige Erlebnis, könnte ich mir in etwa auch so vorstellen wie in der Parabel mit dem verlorenen Sohn. Ist uns ja wahrscheinlich allen bewusst, als der sogenannte verlorene Sohn wieder nach Hause kommt, nachdem er gelernt hat, dass in der Welt auch nichts besser ist. Da heißt es in Lukas 15, Vers 20, oder wird dieser bewegende Augenblick beschrieben, wo es heißt, als er nämlich der Sohn noch weit weg war, nahm ihn sein Vater wahr und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn ab. Ja, also wenn Vater und Sohn sich begegnen, gell, wenn wenn seinen Leibesgliedern sich begegnet, ja, das sind bewegende Augenblicke, gell, wenn du ernsthaft darüber nachdenkst. Also es ist ja fast unvorstellbar. Und bei dieser Begegnung, diese Begegnung geschieht ja auf verschiedene Weise, zumindest nach der Beschreibung des Apostels Paulus. Er spricht ja in 2. Korinther 5, Vers 4 davon, dass wir überkleidet werden. Und in 1. Korinther 15, das haben wir schon zweimal gehört heute Nachmittag, dann werden wir verändert oder viele schreien verwandelt. Ach gut. Also nach der Veränderung und nach der Überkleidung und nachdem wir zusammen mit dem Herrn sind, das könnte man ja als eine Riesenfreude bezeichnen. Petrus hat mal von einer unaussprechlichen und verherrlicht wordenen Freude gesprochen. Also für uns, 1. Petrus 1,8, das ist für uns eigentlich unvorstellbar. Und das ist eben die Frage, und damit bin ich langsam beim Schluss, ist die Frage, wenn wir unseren letzten Vers angucken, ja, Vers 18, was machen wir mit dieser Erwartung? Was machen wir mit dem, was wir glauben dürfen? Halten wir das für uns oder wie? Nee, was sagt Paulus? Sprecht einander zu mit diesen Worten, gell? Das ist das, was wir brauchen, vor allem in der verrückten Welt, in der wir im Moment sind. Sprecht einander zu mit diesen Worten. Was würde denn das im Nahzusammenhang bedeuten? Ja, wir haben jetzt von Vers 13 bis 18 den Text gehört. Wenn ich also hier mit diesen Worten wir uns zusprechen, dann müssten wir das sagen, wir reden über die Erwartung, wenn wir mit unserem Herrn zusammengeführt werden. Gell? Egal, ob das bei meinem Sterben ist oder ob ich verwandelt werde. Ich habe eine Erwartung. Die Naherwartung heißt, entweder sterbe ich hier und werde verwandelt oder ich bin lebend und werde verwandelt. Ist egal, gell? Beides ist möglich. Und deswegen, da sollten wir uns mit zusprechen. Wie hier, Paulus hat ja schon mal in die Philipper geschrieben, Kapitel 2, Vers 1, wenn es irgendeinen Zuspruch in Christus gibt, irgendeinen Trost der Liebe, irgendeine Gemeinschaft des Geistes oder irgendeine innerste Gefühle und Mitgefühle sind, darauf sollen wir unseren Sinn richten. Das heißt, nicht die verrückte Welt ist unser Hauptthema. Unser Hauptthema ist die Erwartung, die wir haben. Damit sollten wir uns zusprechen. Das, was in der Welt immer passiert, das sehen wir jeden Tag. Wer vielleicht Nachrichten hört von denen, na, ich sage nichts dazu, und was alles da noch sonst ist, ist nicht unser Hauptthema. Unser Hauptthema ist das, was hier Paulus sagt, sprecht euch zu mit diesen Worten. So, und noch ein Vers, damit uns nicht langweilig wird. Römer 15, Vers 4 heißt es ja, denn so vieles, wie vorher geschrieben wurde, wurde uns zur Belehrung geschrieben, auf dass wir durch das Ausharren und durch den Zuspruch der Geschriebenen die Erwartung haben. Also das ganze Wort Gottes ist uns auch Zuspruch. Und hier im engeren Sinn natürlich das Entrückungsgeschehen. Tja, und deswegen habe ich heute nur einen kurzen Schlusssatz, der da heißt, sprecht einander zu mit diesen Worten. Amen.